Kunstradio. Radio Kunst.
Wofür lohnt es sich für Sie aufzustehen? Was ist ein Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der Nein sagt, aber wenn er ablehnt, verzichtet er doch nicht. Er ist auch ein Mensch, der Ja sagt, aus erster Regung heraus. Ein Sklave, der sein Leben lang Befehle erhielt, findet plötzlich einen neuen unerträglich. Was ist der Inhalt dieses Nein? Es bedeutet zum Beispiel, das dauert schon zu lange, bis hierher und nicht weiter, sie gehen zu weit und auch, es gibt eine Grenze, die sie nicht überschreiten werden. Albert Camus, Der Mensch in der Revolte. Hans Greuß begrüßt Sie im Ö1 Kunstradio. Das Thema und der Titel der heutigen Sendung ist Radio Revolution Fraktal. Thomas Jelinek, Thomas Wagen-Sommerer, die Damen doch zuerst und etwas lauter, Ines Ohmann und Tina Mulia hier im Studio. Ich spreche jetzt kurz ein bisschen über den Inhalt der Revolution, der Radiorevolution mit Thomas Jelinek. Im Laufe der Sendung können Sie sich aber auch beteiligen, und zwar relativ genau in 16 Minuten, 0800 22 69 79. Sprengen Sie die Ketten, rufen Sie uns an. Es gibt nichts zu verlieren. Radiorevolution. Thomas Jelinek, was könnte Hallo, das sein? Guten Abend.
Revolution ist ein Begriff, der, wenn man ihn genau nimmt und darüber nachdenkt, ein sehr weicher und schwammiger Begriff ist, sage ich jetzt einmal so zum Einstieg. Radiorevolution ist ein Projekt, das wir seit einem Jahr betrieben haben. Es hat seinen Anfang genommen 2012 im März im Tanzquartier unter dem Titel Untergang Art, und daraus lässt sich schon ablesen, dass wir sozusagen versucht haben, hier eine Ganzheit zu denken. Untergang, Krise, Revolution, die Revolution als Antwort auf die Krise. Die Revolution, behaupte ich, ist etwas, das entsteht aus einem Prozess, aus einem krisenhaften Szenario heraus und nicht etwas, was man sozusagen plant und dann einfach beginnt. Dazu werden wir heute einiges hören. Und wie gesagt, das Projekt Radio Revolution Radio war ein Medium, das zum ersten Mal tatsächlich gesendet hat, auf einer anderen Ebene als die Schrift, die Zeitung, eine ähnliche technische Revolution wie Gutenbergs Buchdruck. Und man konnte plötzlich als einzelne Person oder in einer kleinen Gruppe sozusagen zumindest aus der Idee heraus die ganze Welt erreichen. Und es hat sozusagen in den Anfängen auch immer auch die Idee gegeben, dass die ganze Welt miteinander kommunizieren kann und dass wir auf einer höheren Ordnung, auf einer komplexeren Art und Weise untereinander kommunizieren können. Dazu gibt es ja die Brechtsche Radiotheorie, wo er sich das gedacht hat, eben als Sende- und Empfangs-, als Kommunikationsmedium. Es hat sich jetzt eingelöst, würde ich sagen. Es hat ja mit dem Radio dann doch nicht so funktioniert, weil es ja dann zum Massenmedium geworden ist und dann ganz hässliche Ausformungen genommen hat in den 30er und 40er Jahren. Wir wissen das. Aber jetzt hat sich dann doch irgendwo eingelöst über das Internet, und es ist aber doch ein bisschen enttäuschend, wenn wir uns die Inhalte ansehen, die hier auf hoher Frequenz ausgetauscht werden. Und so ist das ein komplexes Thema, wo man dann, wie ich jetzt behaupten würde, am Schluss doch über die Ganzheit, über die letzten Dinge und über das Sein, die Ziele und Wünsche bzw. die Weltbetrachtung nachdenken muss. Und ich möchte jetzt kurz frei nach Rudi Dutschke sagen, das ist nämlich die Definition, die mich anfangs am meisten angemacht hat sozusagen. Revolution ist der Punkt in der Geschichte, in dem die Menschen politisch mit ihrer individuellen Kreativität über die Wirklichkeit und ihre Veränderbarkeit verhandeln, sage ich jetzt, und entscheiden. Das heißt, es geht nicht um rein politische Systeme, es geht auch nicht nur um Wirtschaft. Wir befinden uns in einer Krise, die Auslöser einer Krise, die jetzt es schon fast schick gemacht hat, über Revolution zu reden. Wir hören in allen Medien. Und Kunstprojekte gibt es ohne Ende, die irgendwo das Wort Revolution, Revolte, Umsturz oder sonst irgendwas drinnen haben. Es ist also offensichtlich ein Wille und ein Wunsch da, etwas zu verändern. Und aus diesem Grund haben wir dieses Thema aufgenommen, um es sozusagen quer durch oder einen Rough Ride durch diese Ideen zu fahren. Und damit möchte ich sozusagen jetzt das Wort weitergeben und jetzt hier sozusagen ein bisschen Gas geben und sozusagen tiefer in die Revolution eintauchen.
I came here to lend my support to you today.
Rauchen darf man auch dabei.
Rauchen darf man auch, muss man ja sogar.
To offer my solidarity!
To offer my solidarity!
Gegen Amerika. Immer gegen Amerika.
Democracy in the present context.
Die Demokratie im heutigen Sinne ist absolut tot. Die Demokratie ist tot, weil sie ursprünglich vom Volk, durch das Volk und für das Volk sein sollte. Überall in der Welt sagen die Menschen, haltet die Banken davon ab, unser Geld zu stehlen. Und die Regierungen unternehmen nichts, außer die Banken zu retten und die Menschen ihnen noch schutzloser auszuliefern.
When corporations start to influence,
wenn Konzerne Einfluss auf jede Regierungsentscheidung nehmen, wenn Lobbyisten das Volk ersetzen, dann ist es eine Regierung der Konzerne, durch die Konzerne, für die Konzerne. Und das Volk wird zum Wegwerfartikel. Das ist es, was die Demokratie bedroht. Deshalb müssen wir die Demokratie neu erfinden. Und ich nenne diese Neuerfindung Erddemokratie.
What can we do to reignite growth? Let's give him some hormones. Let's find some way to keep him growing. Like, that's insane. But that's essentially what we're doing now with the economy.
Because all our decisions, individual decisions, our political decisions, are based upon what we know.
So it's so important that we know what we want. It's not enough to say, I want to get rid of a corrupt power.
First is therefore, because greed is inevitable as a consequence of our money system, and even more deeply as a consequence of our ideology of self, of separation, we need to fight it.
Also bauen die Systeme, die stören.
So it's high time for the peoples in these countries to say no.
Die Übergriffe der Machtsysteme auf die Lebenserhaltungs- und Kommunikationsstrukturen haben massiv zugenommen. Die Aufstände gegen diese beginnende Diktatur haben längst die Straßen erreicht. Sie hören Radio Revolution.
Es ist ja so, dass wir innerhalb Künste und auch Aktivisten, wir denken uns oft, dass wir zumindest so einen Diskurs vorantreiben können, so wie ein Sitya, so wie ein Samen, so dahin werfen und hoffen daran, dass aus diesem Samen was Größeres wächst. Ich bin immer mehr überzeugt, dass eigentlich das, was wir machen, dann kanalisiert wird. Das ist eigentlich
wir könnten bei den schönen Satz anfangen, den ich glaube im ersten Semester auf der Uni Musikwissenschaft aufgeschnappt habe. Ich habe immer geglaubt, dieser Satz von Hans Eisler ist so überhaupt nicht, sondern es ist irgendein Musikwissenschaftler von einem Linken gewesen, dessen Namen ich sogar vergessen habe. Aber der Satz gefällt mir bis heute. Die Musik der Revolution kann nie die Revolution der Musik sein. Und das ist so ein ernüchternder und niederschmetternder Satz, dass man eigentlich sofort wieder sich der Agrikultur oder irgendwas Kleideren zu widmen könnte und die Musik sein lässt. Oder man sich halt als Privatissimum betreibt, das wir ja die meisten Menschen betreiben. Und wir suchen uns halt immer Legitimationen, dass das, was wir subjektives Gut empfinden, noch eine größere Relevanz hat als unser emotionalen Haushalt aufzupäppeln.
Wenn ich wirklich also revolutionäre, unter Anführungsstrichen, Kunst machen will, dann muss ich auf einem anderen Level spielen und das verträgt sich nicht wirklich mit der...
Ja, wahrscheinlich das letzte Mal bei Proletkult, um 1924, 1925 in der Sowjetunion. Als man gleich eine kaspische Flotte zum Musikmachen geholt hat und das natürlich auch ein unglaubliches Spektakel auch war. Das heißt, eine Art populäre Avantgarde, das wäre eigentlich das, was man suchen müsste. Oder damals nicht einmal gesucht wurde, das war aber auch ein Überwältigungsspektakel, das man später so nicht mehr erleben hat können.
Revolution heißt umdrehen, zurückdrehen, umwälzen. Es hat die Umdrehung der Himmelskörper bezeichnet, im 16. Jahrhundert, ein astronomischer Begriff also. Später hat man das Wort in der Alltagssprache für drastische Veränderungen gebraucht. Im politischen Sinn dachte man eher an das Zurückdrehen zur alten Tugend. Erst während der Französischen Revolution veränderte sich der Sinn immer mehr zum Vorwärtsdrehen zu einer neuen Ordnung, zu einer Entwicklung eines neuen Gesellschaftssystems im heutigen Sinn. Und dieser Prozess ist seither eigentlich ununterbrochen weitergelaufen. Hier geht es nun um die Entscheidung über die Schritte, die auf diesem langen Marsch, wie Dutschke es bezeichnet hat, zu setzen sind. Wir verhandeln den langen Prozess, der zu einer adäquaten Überlebensform führen soll. Eine Entwicklung zu einer höheren Ordnung, höherer Komplexität und Konvergenz. Dieser steht der asoziale Egoismus, der aus der Angst entsteht und die Sicherheitshysterie der Bewahrung und Machtbewahrung nährt, und in der Korruption endet entgegen. Es ist also unmöglich, über die Revolution zu sprechen, ohne über die Existenz und unsere Wirklichkeitskonstruktion zu sprechen. Ich möchte in Erinnerung rufen, wir bewegen uns in rasender Geschwindigkeit durch den Raum. Vor uns ist Ungewissheit. Hinter uns nur das trügerische Bild der Erinnerung. Manche sagen Lüge dazu. Die Raumzeit bläht sich wie ein Luftballon auf. Das Universum existiert nur, indem es sich ausbreitet. Und wir kleben an der Membrane zwischen Vergangenheit und Zukunft, wie Buster Keaton am Kuhfänger der Lok, falls sich irgendjemand noch an diesen Film erinnern kann. Das, was vor uns liegt, ist noch nicht. Und in jeder Nanosekunde unseres Seins konstituieren wir unsere Zukunft, die dann Gegenwart ist. Das Leben ist grundsätzlich provisorisch. Revolution ist der chaotische, unberechenbare Prozess, der zu einer anderen Ordnung als der herrschenden strebt. Also die unperfekte provisorische Dynamik, die gegen den tödlichen Stillstand der Bewahrung, der Ungleichheit und Unfreiheit steht. Die umwälzende Bewegung ist wie die Umdrehung der Himmelskörper und die atomaren Teilchen Teil des Lebens selbst. Revolution im politischen, ontologischen wie astronomischen Sinn.
Who says frightening wants a revolution without a revolution? Oh my God, now I would like to know, it's a bad joke, but you know, if we were in France, yeah, just a little bit. We want beer without alcohol. We want chocolate without sugar. We want coffee without caffeine. We want the thing without the harsh element.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
Es braucht sozusagen eine Änderung des Denkens der Menschen.
Wir werden den Kapitalismus nicht mit einer bewaffneten Revolution abschaffen können, sondern meine Hoffnung ist die, dass wir den Kapitalismus abschaffen werden wie einst die Sklaverei. Ja, dass es einfach keine Mehrheit mehr dafür gibt, dass eine Minderheit eine Mehrheit ausbeutet.
Ich würde gerne noch was nachfragen. Ist dann überhaupt der Begriff der Revolution, den wir heute hier als unser Leitmotiv haben in dieser Veranstaltung, ist der überhaupt anwendbar im 21. Jahrhundert? Ist der anwendbar auf diese ganzen sozialen Bewegungen, die hier zugespielt werden, also von Occupy über arabischen Frühling bis Pussy Riot?
Naja, für manche schon, für manche nicht. Das ist ja dann auch immer eine Frage der Größe und das sozusagen eine kleine Gruppe von Revolutionären, die revolutionär ist, aber die Revolution nicht schafft, wird halt keine revolutionäre Bewegung sein. Und eine, die es schon ist, also das ist ja, hat ja auch etwas mit, den, mit der Empirie zu tun. Ich denke mir, ich würde nicht so sagen, so, das ist eine Geschichte von gestern, ja, aber wann können Revolutionen auch unter unseren Bedingungen vorstellen, wenn das Elend so wächst, wenn die Wut so wächst, wenn der Zorn so wächst, wenn die Zukunftslosigkeit so wächst, dass die Revolutionen im Sinne von eines eruptiven Sturzes auch der herrschenden Ordnung, was ja auch immer zu tun hat mit dem Morschwerden der herrschenden Ordnung und das nicht mehr regieren können der Regierenden, das kann auch heute noch passieren. Das kann heute noch passieren, wenn wir so weitermachen in Griechenland, kann das natürlich in Griechenland passieren, aber es ist, glaube ich, nicht sozusagen, es ist ein Symptom einer Katastrophe und nicht das Symptom einer Lösung.
So einfach können wir uns das nicht machen, so einfach will ich es mir gar nicht machen. Obwohl ich jederzeit dafür bin, Verweigerung durch Faulheit, durch Drogenkonsum, durch die Exzesse, die mich nicht einsatzfähig machen für die Arbeitstauglichkeit, bin ich immer dabei. Aber das ist alles präpolitisch. Das ist kein Zusammenschluss, sondern eine Flucht meiner selbst. Und wenn wir gemeinsam uns da jetzt ansaufen, ist es eine Flucht unserer selbst hier in der Küche. Aber ein Manifest können wir daraus keins knüpfen.
Naja, das ist ja eben sowieso die Frage, ne? Also ob das Politische hat ja immer mit der Machtfrage zu tun. Das ist irgendwie dort, wo wir dann bei diesen ganzen Revolutionsdiskussionen immer dann geendet haben. Und wenn man das Ganze regulieren will, dann muss die Politik die Macht zurückgewinnen. Jetzt so, ne? Das ist das, wo man dann irgendwann mal endet. Das heißt, man muss die Machtfrage stellen.
Revolution ist etwas, was sich erst zeigt nach langer Zeit. Nur in einer Rückblende kann man erst feststellen, ob eine Bewegung eine tiefgreifende Veränderung gebracht hat. Nicht im Vorfeld.
Deswegen ist mir der Rodriguez eingefallen, weil dieser Typ ist ja, hat ja was Messianisches fast, weil ihm das nämlich wirklich wurscht ist. Und zwar wirklich, die Machtfrage ist ihm egal. Weil er hat ja, also jeder Rockstar hat ja irgendeine Art von Macht. Und er hat sie einfach nicht genommen. Es war ihm egal, er ist nachher wieder zurück und hat weiter Kühlschränke geräumt. Nach dem großen Ding. Und er hat ja tatsächlich eine Revolution ausgelöst. Oder nicht ausgelöst, aber mitgetragen. Er war ja die Hymne, also Cold Fact war die Hymne der Apartheid, Anti-Apartheid-Bewegung. Und das hat er nicht einmal gewusst. Und wie er dann davon erfahren hat, dann hat er gesagt, auch gut.
Spülebäume für diese vielen wunderbaren Menschen. Gell? Unabhängig von seinem Stardom in Südafrika steht da ein so ein aufrechter schwarzer Mann, dass man da zum Rennen fangen könnte, weil es so sozialromantisch auch ist. Oder? Also da kommen ja ein paar Sehnsuchtsprojektionen in unserem Kopf zusammen.
Etwas, was hier nicht erwähnt wurde, ist, wir erleben einen Paradigmenwechsel. Europa und der westliche Block wird vielleicht bald nicht mehr der absolute Protagonist sein. Vielleicht, was wir erleben, ist nicht nur eine interne Krise, vielleicht nicht, wahrscheinlich sicher, sondern eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Nicht nur China Indien, Brasilien, die BRIC-Staaten, die Schwellenländer. Wir erleben in fast allen Kontinenten einen Wirtschaftsboom. In manchen Ländern, wie in Brasilien, Uruguay, das Land, aus dem ich komme, Argentinien zum Teil, aber verschieden, auch mit einer gerechteren Umverteilung. Also es geht den meisten Ländern der Welt im Moment besser als je zuvor oder als in den letzten Jahrzehnten vorher. Und wir glauben, was in Europa los ist, das ist die Welt. Auch darin sind wir wieder einmal ganz, aber ganz falsch.
Ja, ich würde dem zustimmen. Ich würde da sozusagen ja noch einmal etwas dazu sagen wollen, nämlich es ist ja nicht so, dass diese Länder oder diese Regionen boomen, weil die halt Glück haben oder weil es der Zufälligkeit ist, und Europa hat halt sozusagen viel schwächere Wachstumsraten und bleibt zurück, sondern die machen eine ganz andere Politik. Ja, die machen zum Teil eben nicht diese neoliberale Politik und diesen Quatsch, auch diesen Quatsch so, wir müssen Löhne senken, wir müssen alles deregulieren, der Staat darf keine Rolle spielen. Ja, in China machen sie sozusagen eine staatliche Industrialisierung und Entwicklungspolitik. In Lateinamerika steigen die Löhne, tausende, Millionen Menschen steigen in den Mittelstand auf, die Nachfrage steigt. Also nur in Europa machen wir quasi nicht erst seit 4 Jahren, ja, seit Maastricht, also seit sozusagen den Vorbewegungen hin zur Währungsunion, reduzieren wir hier die Einkommen der normalen Menschen, regulieren Arbeitsmärkte, reden von Wettbewerbsfähigkeit muss geschaffen werden, das heißt Senkung von Löhnen, und das Ergebnis ist eben halt sozusagen eine dümpelnde europäische Ökonomie, und damit komme ich auf das zurück.
Ja, also wer jetzt hier Fritz Ostermeier oder die Stimme, die jetzt eben Robert Miesigs erkannt hat, oder Julieta Rudig, diese Sendung besteht aus den Fragmenten, deswegen Fraktal, unseres Prozesses, den wir jetzt über ein Jahr geführt haben, viele Diskussionen, viele Treffen, viele kleine Projekte, aus denen wir die ganzen kleinen Schnipsel und Teilchen, Fraktale zusammengesetzt haben und mit denen wir hier quasi live diskutieren. Was wir jetzt eben gerade gehört haben, die Diskussion hat ja den harten Kern der Ökonomie, der Wirtschaft. Es geht immer mehr Menschen, immer schlechter, während ganz wenige in unanständigem Überfluss leben, so viel haben, dass sie es gar nicht verbrauchen können, auch nicht in den nächsten Generationen. Und gleichzeitig haben wir hier eben bereits in Mitteleuropa alleinerziehende Mütter, die ihre Miete nicht mehr zahlen können und nicht mehr zum Zahnarzt gehen können. Das ist der reale Hintergrund der Krise, der Wut, des Zorns, warum wir an Revolutionen denken. Und jetzt haben wir aber gehört, dass es vielleicht doch nur die Geschichte der Europäer ist. Also Europa wird vom Thron gestürzt und wir sehen das jetzt als den Untergang der Welt. Denn jetzt müssen bald Menschen in Europa so leben wie Leute in Südamerika, in den Schwellenländern in Afrika schon immer leben mussten. Ich weiß aber nicht, ob das nicht dann doch zu kurz gegriffen ist. Ines Oman, du beschäftigst dich ja mit alternativen Ökonomien, und ich möchte zu dem Thema jetzt die Stimme von Dirk Müller, der ist Börsenmakler, also kein linker Kritiker, sondern Börsenmakler, kommt mitten aus dem Geschehen und von Wallerstein, einem Wissenschaftler, kurz sprechen lassen, bevor ich dich etwas frage.
Das Geld vermehrt sich immer mehr und gleichzeitig die Schulden, weil jeder Euro, der in Umlauf ist, ist woanders als Schuld vorhanden. Wird nicht Geld einfach gedruckt, sondern es wird nur als Schulden herausgegeben. Das heißt, alles Geld ist gleichzeitig woanders Schuld. Und für diese Schuld muss jemand Zinsen zahlen. Und das ist die breite Masse der Menschen.
Beginnen wir zuerst mit einigen Annahmen. Alle Systeme haben begrenzte Lebenszeiten, kein System ist ewig. Das gilt ebenso für das Universum wie auch für das kleinste subatomare System. Der Grund dafür, dass alle Systeme begrenzte Lebenszeiten haben, besteht darin, dass sie alle innere Widersprüche haben und sich mit der Zeit aus dem Gleichgewichtszustand entfernen. Wenn sie sich dann sehr weit vom Gleichgewicht wegbewegt haben, beginnen sie enorm zu oszillieren, zu schwingen. In dieser, wie die Systemtheorie es nennt, chaotischen Situation stehen die Systeme vor einer Verzweigung. An dieser Stelle kann das System nicht überleben und es ist ungewiss, wohin es sich entwickeln wird, da es zwei alternative Möglichkeiten gibt. Das ist eine allgemeine Voraussetzung.
Es ist klar, das System, das wir aufgebaut haben, das Zinseszinssystem, das Verschuldungssystem, hatte von Beginn an eine Halbwertszeit. Es war mit einem Verfallsdatum versehen, das nur noch nicht bekannt war, wann es genau enden würde. Ein Zinseszinssystem kann mathematisch nicht unendlich funktionieren. Es fängt langsam an. Der Zinseszins sorgt dafür, dass es am Ende dramatisch schnell wächst, exponentielles Wachstum. Und wir sind in dieser finalen Phase angelangt.
Ja. Also, wir sind in der finalen Phase angelangt. Die Idee der Revolution ist weniger, dass jetzt plötzlich die Proteststimme lauter geworden ist, sondern dass ein bestimmtes Kapitalsystem in sich zusammengebrochen ist. Die zwei Fragen, nämlich die erste, ist das ein eurozentristisches Problem, die Krise, oder ist das nicht doch, hat das nicht doch Auswirkungen auf die gesamte globale Entwicklung? Und das Zweite ist, weil wir das ja eben auch schon bis auf die physikalische Welt übersetzt bekommen haben von Wallerstein, ist sozusagen diese Art von Ökonomie überhaupt rettbar, sodass sie quasi wieder ein lebensfähiges Ganzes erzeugt, oder muss das tatsächlich zerschlagen werden? Und wenn, wie kann man sozusagen nach der Zerschlagung, falls sie gelingen sollte, anders agieren? Oder ist das andere Agieren schon sozusagen das, was man vielleicht mit Revolution bezeichnen könnte?
Ich glaube nicht, dass es die Krise gibt. Es gibt multiple Krisen. Und zwar auf der ganzen Welt. Aber du hast jetzt die Finanzkrise angesprochen und ich werde auch mit der beginnen. Und vielleicht ist es in Europa die wichtigste im Moment oder die schwierigste, die größte. Und ich glaube, es ist eine große Krise in all den Ländern, die einen starken Kapitalismus leben, die eine Marktwirtschaft haben, die quasi nur mehr aus virtuellen Märkten besteht, wo Menschen sich nicht mehr treffen, um Dinge zu kaufen und zu verkaufen, sondern wo ich das übers Internet mache, keine Ahnung habe, woher das Produkt kommt und nicht mehr mit Geld zahle, sondern nur mehr mit irgendwelchen Transferen von einem Konto zum anderen. Das ist eine der Krisen, die wir in Europa und in anderen westlichen Ländern außerhalb Europas erleben. Aber ich glaube, wir sollten nicht so eurozentristisch sein und denken, das ist die schlimmste Krise, die wir haben und die einzige, denn es gibt, glaube ich, kein Land, wo es nicht Krisen im Moment gibt, seien das ökologische Krisen in Ländern, die den Klimawandel schon spüren, seien das Krisen der Korruption in Südamerika, der großen Armut in vielen Ländern, der Unfreiheiten, dass man nicht sagen darf, was man denkt und so weiter.
Aber jetzt haben wir gehört, in Südamerika geht es eigentlich aufwärts. Also die Stimmung in Südamerika ist an und für sich gut. Also es geht in Südamerika seit den letzten, so wie Julieta Rudig gesagt hat, also seit den letzten 30 Jahren sicher so gut wie noch nie. Politisch eigentlich auch wie ökonomisch.
Jein. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn du jetzt vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ausgehst, ja, das ist so groß wie nie zuvor. Wie es verteilt ist, ist schon wieder mal eine ganz andere Frage. Und da haben wir gerade in Südamerika eine viel größere Schere zwischen wenig sehr Reichen und vielen sehr Armen als bei uns, wobei bei uns diese Schere auch stärker wird. Politisch ist es vermutlich demokratischer, als es war, das stimmt. Es haben mehr Leute Mitspracherechte. Und dennoch gibt es gerade in diesen Ländern schon lange Bewegungen des Wandels oder der Revolution, wie man immer sie auch nennen mag, die schon jetzt zu einem anderen Wirtschaftssystem streben, wie zum Beispiel das Buen Vivir, das aus Ecuador und Mexiko kommt. Gutes Leben, das viel mehr beinhaltet als nur materielles Wachstum und Wirtschaftswachstum oder solidarische Ökonomien, die kommen aus Brasilien zum Beispiel. Das heißt, diese Länder sind uns hier eigentlich schon weit voraus mit neuen Formen der Wirtschaft, was jetzt mit der zweiten Frage vielleicht zu tun hätte, wie es denn aussehen könnte. Aber ich möchte vielleicht doch noch kurz was sagen zum Thema, wird Europa entthronisiert? Wie Julette Rudig auch gesagt hat, wir liegen ganz falsch, Europa so nach oben zu stellen. Ich glaube ja, und ich glaube, dass es gut ist, entthronisiert im Sinne von, dass wir mit unserem Ziel, dass die Wirtschaft immer wachsen müsse, falsch liegen. Und endlich das aufgeben und zu anderen Zielen kommen, wo wir aber sehr viel lernen können von sogenannten nicht so entwickelten Ländern. Und,
das ist ein Denkfehler eigentlich. Nicht? Also diese Art von Wirtschaftssystem ist eigentlich ein Denkfehler. Es ist zu kurz gedacht. Ja. Ich würde jetzt behaupten, das wurde zu einer Zeit entwickelt, wo man Exponentialrechnung noch nicht wirklich gecheckt hat.
Wahrscheinlich,
also man hat auch nicht daran gedacht, dass das so ewig ist. Weil früher im Mittelalter war oder auch später noch, wenn der König gewechselt hat, dann ist die Ökonomie auf Null gestellt worden. Mhm. Und diese Art von Veränderung, die gibt es halt jetzt nicht mehr. Jetzt wird das einfach weitergegeben. Das heißt, die Zinseszinskurve konnte sich nie so entwickeln, wie sie es jetzt kann, weil sie jetzt quasi offen ist. Ja. Ich möchte jetzt weil du angesprochen hast, dass es multiple Krisen sind und es gibt sozusagen, man sagt so schön, die drei Säulen. Das eine ist die Ökonomie, das zweite ist die Politik und das dritte ist die Ökologie, die Umwelt. Und wir haben jetzt sozusagen ein Problem, das wir, glaube ich, sehen, dass das eben zusammenhängt und dort, wo das Problem hakt, ist das Verhältnis zwischen Politik, Wirtschaft und sozusagen der sozialen, aber auch der umwelttechnischen Kommunikation des Menschen mit seiner Umgebung. Und dazu möchte ich jetzt drei Leute zu Wort kommen lassen, nämlich Slavoj Žižek, Elena Esposito und Stefan Lutschinger.
I'm not saying democracy has to go, but I'm saying something which should worry precisely the sincere Democrats. Which is that, first, obviously, the multi-party democratic system that we have no longer can adequately represent or capture the level of social discontent. Events clearly point in a certain direction which should worry us, that this eternal marriage between democracy and capitalism is approaching divorce.
Modi sage man, das Bewusstsein der Kontingenz ist in unserer Gesellschaft viel breiter verteilt als davor. Aber in einigen Bereichen haben wir ziemlich wirksame Mittel, damit umzugehen. In anderen Bereichen weniger, weil es gibt Bereiche, wo man versucht, wieder Sicherheit zu schaffen, wie zum Teil die Finanzmärkte. Und andere Bereiche, wo man versucht, diese Tatsache der Kontingenz in Kauf zu nehmen und Kontingenz mit anderen Kontingente formen. So zu bewältigen.
Solange es Krisen gibt, ja, hat es noch keinen Paradigmenwechsel gegeben. Ja? Also die Krise ist nicht ein Symptom, ja, des Bröselns oder des nahenden Zusammenbruchs des Kapitalismus. Die Krise hat einen stabilisierenden Effekt auf den Kapitalismus. Die Krise gehört ursprünglich, genuin zum Kapitalismus dazu.
Ja, also, man kann jederzeit jetzt anrufen. Ich wiederhole nochmal die Nummer 0800 22 69 79. 0800 22 69 79. Bitte, wer sich hier melden möchte. Und wie gesagt, es gibt nichts zu verlieren. Es ist ein Thema, das uns alle angeht. Also kann jeder und jede die Stimme erheben und sollte das auch tun und nutzen. So, wir haben jetzt also noch kurz zu dieser Geschichte, die Scheidung zwischen Wirtschaft und Politik, die Scheidung zwischen Kapitalismus und Demokratie. Der Kapitalismus funktioniert in Halbdemokratien und in Diktaturen am besten. In China funktioniert das ganz fantastisch, weil sozusagen das Reglement einfach direkt umgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite gibt es ein wachsendes Bewusstsein der Konvergenz, wie Esposito gesagt hat, wo also auch große Bevölkerungsgruppen beginnen, darauf einzusteigen. Nur die Finanz wollte das wahrscheinlich eigentlich nie, weil da geht es ja eigentlich darum, es kommt ein Telefonat. Hallo? Ja, hallo?
Schnell jetzt, okay.
Ja, ein bisschen lauter, wenn es geht, Entschuldigung.
Ich bin solchen
Kunstradio-Projekten sehr gut. Also das gefällt mir sehr gut und ich höre mir sowas auch sehr oft an. Und sie haben auch immer alle ganz doll recht. Ganz viele Meinungen und so.
Dankeschön.
Nur das Problem ist, dass es zu sein scheint, dass es einfach bei diesen Kunstprojekten bleibt und nicht weitergeht.
Ja. Ist das die Frage? Ob es dabei bleibt oder ob es sozusagen, was man daraus machen kann?
Wie kann es weitergehen? Wie kann es weitergehen, dass diese Künste, also die ja die Wahrheit praktisch beinhalten, sofern man überhaupt Wahrheit sagen kann, dass die auch in Politik übergehen und in Handlungsweisen, nicht nur der Politiker, sondern auch der Menschen, die agieren. Menschen sind ja zum Großteil auch selber schuld, dass es so ist.
Ja,
okay.
Dankeschön. Ja, danke. Das ist immer die große Frage. Ne? Wie kommen wir von der Haltung zur Handlung? Wie können wir, Tina, du schaust mich so an, möchtest du da was sagen dazu? Das ist immer die große Frage. Auf der einen Seite kann man immer sagen, Kunst kann nichts bewirken, das sagen Leute. Das glaube ich nicht. Ich glaube durchaus, dass man etwas bewirken kann. Das Erste, was man machen kann, ist die Dinge zur Sprache bringen. Das ist das, was man natürlich versucht, so gut es geht. Ich verstehe natürlich auch den Handlungsbedarf und es stimmt natürlich auch, was wir jetzt gerade gehört haben, dass die Menschen natürlich selber schuld sind an den Dingen. Aber das muss man zuerst einmal verstehen. Zuerst einmal muss ich wissen, wo ich bin, wie Assange gesagt hat, wir können nur aus dem heraus agieren, was wir wissen. Und sozusagen das Wissen und den Diskurs und die Diskussion zu halten, ist, glaube ich, eine der wichtigsten und vornehmlichsten Aufgaben der Kunst. Und aus dem heraus muss dann agiert werden. Politische Kunst ist immer ein bisschen ein Problem, weil sie sozusagen meistens zu kurz greift und Aktionismus, also Aktivismus, politischer Aktivismus und Kunst, das geht nicht richtig gut zusammen, wie wir gehört haben. Die Musik der Revolution ist nie die Revolution der Musik, aber es kommuniziert miteinander und aus diesen Dingen heraus, also wenn man ein Problem benennen kann, dann kann man auch irgendwann mal agieren, das ist so meine Haltung. Ines, was würdest du jetzt sagen? Also ist es jetzt so, dass die Politik auseinanderbricht und gibt es jetzt, was können wir da tun? Was kann man jetzt machen in dieser Situation? Wir wissen es, glaube ich, recht gut. Und unsere Zeit wird immer knapper.
Ganz kurz vielleicht.
Ganz kurz, ja.
das war ja deine zweite Frage. Wie geht es weiter? Wie wird die Wirtschaft ausschauen und wer wird eine Veränderung bewirken? Ich glaube, dass es nicht so sein wird, dass der Kapitalismus aus ist mit einem Stichtag und etwas Neues kommt, sondern dass parallel Dinge entstehen und auch bleiben werden. Es wird immer eine gewisse, oder weiß ich nicht ob immer, aber vermutlich eine Form einer Marktwirtschaft geben, wo es auch sowas wie Zinsen geben wird. Aber es wird parallel neue Wirtschaften geben, regional, lokal. Es wird regionale Währungen geben, wie den Waldviertler, eingeführt von Heini Staudinger zum Beispiel. Oder es wird...
Also es gibt schon Menschen, die agieren.
Ja, freilich. Ne? Also, ja, zum Beispiel auch, weil du Griechenland erwähnt hast oder in einem Beitrag war das. In der Zeit der Krise sind wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Einerseits Tauschkreise, andererseits kleine Landwirtschaften, wo Menschen am Hof die Sachen geholt haben und getauscht haben. Und das passiert. Und die sind dann ganz real. Und ich glaube, dass das bottom-up passiert. Also Menschen beginnen etwas zu ändern, indem sie zuerst ihre Haltung ändern und dann sich zusammentun und neue Wirtschaft leben. Und wenn die Regierung oder die Politik kapiert, dass das eine Chance ist, dass sie auch abgehen können von ihren ursprünglichen Zielen, weil die Menschen eh schon was anderes wollen und die Rahmenbedingungen und Infrastrukturen dementsprechend setzen, dann kann es sehr schnell zu einer Systemänderung kommen und zu einem sogenannten Paradigmenwechsel, wie wir gehört haben.
Ich bin dafür, dass jeder schon seinen Arsch bewegt. Und ich glaube, dass man was tun kann.
Ja, also den Arsch bewegen, das sollten wir tun. Wir versuchen das auch und wir werden also, wie gesagt, ich wollte nur ganz kurz sagen, in diesem Projekt, das lässt sich auch nachlesen unter www.labfactory.at und www.nomad-theatre.org. Dort finden sich auch E-Mail-Adressen, das heißt, wir arbeiten an Projekten, die dann vielleicht doch auch woanders hinstrahlen. Also für alle Leute, die interessiert sind, jetzt wirklich was zu tun. Es ist nicht so, dass wir nur Kunst machen. gehen wir aber doch vielleicht wieder zurück zu dem Ding. Es geht um viele Dinge. Ich glaube nicht, dass wir nur allein, nur mit dem Waldviertler werden wir es auch nicht schaffen.
Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Theodor W. Adorno.
Es herrscht Chaos. Wir befinden uns auf einer Drehscheibe. Die Richtung in die Zukunft ist noch nicht gefunden. Vielleicht muss diese Menschheit untergehen, damit eine andere entstehen kann. Stanislaw Lem.
Ja, wir befinden uns also sozusagen auf der Kippe. Zumindest fühlt sich das so an. Nochmal von vorn. Revolution. Tina, Mulia, was sagst du jetzt als Künstlerin, Schauspielerin, Performerin? Wie sieht das aus für dich, Revolution?
Nun gut, im Zusammenhang mit Revolution habe ich mich mehr als Künstlerin als mit einem realpolitischen Anspruch mit der Frage nach politischem Handlungsspielraum in virtuellen Welten beschäftigt, wo ich mich nun seit einiger Zeit ja bewege. Occupy Wall Street ist zum Beispiel etwas, was mir untergekommen ist in einer Open-Sim-Welt, also einer offen zugänglichen Simulation auf der Grundlage von Google Street View, in der eine Demonstration veranstaltet wurde, auch von zwei Künstlern amerikanischer Herkunft und australischer Herkunft, wo wir gemeinsam in New York auf der Wall Street gelaufen sind und kleine Sprechblasen hatten, wo wir unsere Chöre, unseren Unmut, was auch immer formulieren konnten. Und ein anderes eindrucksvolles Beispiel war heuer im Februar bei One Billion Rising. Das war ja bekanntlich eine weltweite Aktion, die in allen Metropolen stattgefunden hat, wo friedlicher Widerstand gezeigt wurde, getanzt wurde. Und auch das gab es veranstaltet in simulierten Welten, wo Hunderte gemeinsam getanzt haben, was einfacher war als in real, weil man nur die Animation abspielen musste. In Summe möchte ich dazu sagen und möchte ich auf Patson Brock hinweisen, der mich gelehrt hat, dass der Terminus virtuelle Realität irgendwie völlig daneben greift, weil es sich tatsächlich bei allem, was uns umgibt, eigentlich um realisierte Virtualität handelt.
Also ich würde es ja umgekehrt sagen, also ich sage es immer umgekehrt, weil ich habe mich ja auch schon öfters und viel damit beschäftigt. Ich sage immer, die Realität ist grundsätzlich virtuell. Also auch diese, die wir hier in der physischen Welt sind, die kann ich genauso virtuell betrachten, weil es wird alles durch unseren Prozessor, den wir hier, unseren biologischen Prozessor durchgerechnet, und das ist das, was wir wahrnehmen. Insofern ist alles virtuell, und der Unterschied zwischen diesen virtuellen Welten, den sogenannten, den digitalen, also der Unterschied ist ja nicht zwischen virtuell und real, sondern zwischen digital und physikal, also physisch, also biologisch oder was auch immer, sage ich jetzt mal, das kann man natürlich jetzt diskutieren, aber ich stimme dir mit dir überein, dass das viel näher beieinander liegt als man annimmt. Und aber trotzdem, jetzt spreche ich mit dem Anrufer auch. Also was kann man tun? Es ist ja doch ein politisches Problem meiner Meinung nach dann im virtuellen oder im digitalen Raum genauso da, wie er in dieser hier ist. Also ist es nicht nur anders Mittel, oder muss man dann nicht doch politisch agieren und sozusagen Widerstand üben?
Ja, natürlich, aber die innenvirtuellen Welten ist eben genauso ein schmales Tortenstück vorhanden, das uns Platz bietet oder Möglichkeiten eröffnet, hier neue Kollektive zu bilden, nationenübergreifend.
Okay, ich habe noch einen Anrufer hier, Entschuldigung. Ja, hallo. Ja, guten Abend, hallo.
Hallo. Zu dem ganzen Thema, das ist hochinteressant, es sind wunderbare Ansätze dabei, und das inspiriert mich. Ich will nur einen kleinen Beitrag, ein paar Zeilen von mir zu dem ganzen Thema, ein paar lange geschriebene Zeilen schon. Wir sind im besten Begriff für unsere Welt zu verlieren und geben uns dennoch der verlorenen Hoffnung hin, dass für uns schon irgendwer hier antworten konnte. Daher ist alles nicht
verstanden, aber die Ex-Kathedra Oberstein. Dankeschön. Da mischen sich alle Stimmen durcheinander.
Aber ich habe nicht verstanden, wie man reinkäme. Habe ich damals schon geantwortet, mit einem Kinderanarchismus und keinem Kindernihilismus. Die zwei einzigen Möglichkeiten für Dummköpfe und ungebildete Menschen zu widersprechen.
Ja, na, aber, also eben, aber an dem Beispiel sieht man, wie religiös die Linke ist. Ne? Also das ist ja eigentlich, das ist einfach eine Religion. So wie der Kapitalismus ja auch eine Religion ist. Und das ist ja genau das Ding. Ne? Also das ist, ob ich dort einen Gott oder ob ich dort eine Währung oder Wertpapiere oder die Macht an sich, das braucht ja kein Gesicht mit langem Bart. Das ist ja die Derivate, das ist ein Naturgesetz. Also es kommt von oben, von Gott. Also der wie ein hoher Priester steht der dort und erzählt den Leuten, dass das so sein muss. Das heißt, diese Art von Glauben
braucht Ketzer.
Braucht Ketzer. Und ja. Die Ketzer sind die Revolutionäre. Ne?
Ich muss mich kurz einschalten, weil ich sehe den Zusammenhang im Mangel. Also im Mangel von dem, wohin man arbeitet. Und das ist schon, finde ich, ein Unterschied, aus welcher Seite der Religion das kommt. Und ich glaube, das ist hauptsächlich auf monotheistischen Religionen oder sozusagen paradiesglaubende Religionen noch viel stärker zu finden.
Also die monotheistischen Religionen versprechen alle das Heil und das tut der Kommunismus auch. Also deswegen ist es dasselbe. Und der Kapitalismus tut es auch. Klar. Das ist das Heil im Reichsein. Ne? Ja. Am Schluss hast du dann 5 Boote, 20 Villen, Privatjet und so weiter und dann bist du glücklich. Jeder weiß, dass das nicht stimmt, aber es gibt sozusagen dieses Versprechen und das ist dieses Heilsversprechen. Also der Monotheismus ist ja wie in die erste Pubertät, die hatten wir so mit 9, 10, da glaubt man auch, dass man alles weiß. Und dann kommt die zweite Pubertät und dann glaubt man wieder, dass man alles weiß. Und dann wird man älter und dann kommt man drauf, dann lächelt man über sich selbst. Und die Menschheit ist ja irgendwie schon auch wie ein Mensch, ne? Also irgendwie die erste Pubertät, das war dann so, ne? Also das Römische Reich und dann nachher das Heilige Römische Reich und diese ganzen Dinge, die also dann dazu geführt haben, dass wir Wasserklosett und jetzt zum Schluss Internet haben. Aber irgendwie, das ist jetzt, sind wir halt 14, ne? Jetzt sind wir drauf gekommen, dass das doch irgendwie es weitergehen muss. Ne?
Und die anderen, mit 14 reden wir noch von der Revolution anscheinend.
Ja, ja, ja. Genau.
Ich würde sagen, die Social Media und ihre gefällt mir Meinungskultur in Bezug auf linksliberales und sonstiges hegemoniales Denken, das wir ja alle lieben und schätzen schon seit vielen Jahren. Also diese Social Media Diskurse verhalten sich zum tatsächlichen politischen Engagement ungefähr so wie Pornografie zu Sex, wäre eine Analogie. Und das kann man ja auch ganz gut zeitgenössisch nachvollziehen, die sehr einfache, aber auch sehr künstliche, sehr einsame Verfügbarkeit von sexuellen Bildern wirkt sich, wie man ja allgemein weiß, schon bei Teenagern relativ ungünstig auf ihr faktisches Sexualleben aus. Und ich würde sagen, die ebenso einfache, folgenlose, auch irgendwie leerlaufende Meinungskultur wirkt sich auch relativ lähmend auf das tatsächliche Handeln, vor allem der jüngeren, scheinbar doch sehr revolutionsbereiten Leute aus. Das kann man ja mehrfach belegen. Es gibt so unglaublich viele Gründe, sich zu engagieren, zu organisieren, auf die Straße zu gehen, viele Jahre hindurch Zähdruck zu machen, dass sich Gesetze ändern, dass sich soziale Regelungen ändern, dass sich neue Lebensformen bilden. Es gibt so wahnsinnig viel Grund dafür, aber es geschieht nicht.
Also ich glaube, es ist das Problem, warum nichts passiert, ist halt oft, es geht uns immer noch nicht schlecht genug.
Aber es gibt zum Beispiel in ehemaligen Jugoslawien, in Serbien, Bosnien, es geht Leuten sehr schlecht und es passiert nicht und nichts.
Und es wird in Spanien auch wahrscheinlich nicht sehr viel passieren. Im Moment sind die Demonstrationen eher so ein gemeinsames Jammern, therapeutisch. Was kann man machen? Die Frage ist jetzt nicht, machen wir Revolution oder nicht, sondern was können wir machen, um diesen Abbau, um diese Zerstörung zu stoppen? Revolution oder nicht, also das Wort ist eine Blase. In Mexiko gibt es die Partei, Partido Revolucionario Institucional. Und wenn man schon nicht daraus lernt, was man aus dem Wort machen kann, ich weiß nicht. Also mit dem Wort würde ich überhaupt sehr vorsichtig umgehen oder es überhaupt nicht mehr benutzen.
Also das Wort selber ist ja nicht so wirklich brauchbar. Es sagt ja nichts anderes als umwälzen und es genügt nicht einmal eine Revolution zu machen, da habe ich wieder den Duschgeld.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
Die Ungeduld, ne? Das ist vielleicht das, was man bekämpfen muss. Ne? Ich kann nicht da rausgehen. Ich weiß, ich muss denken wie der Olivenbauer. Ich ernte das, was mein Großvater gepflanzt hat. Ich verwalte das, was mein Vater gemacht hat. Und ich pflanze für meine Enkel und Urenkel. Das heißt, das, was ich mache, den direkten Effekt, den sehe ich nicht. Den werde ich nie sehen. Ich weiß es nur im Vertrauen darauf, dass mein Enkel wieder Kinder zeugen wird, die auf das aufpassen, was ich da mache, so wie mein Urgroßvater, den ich gar nicht kennengelernt habe, das gemacht hat für mich. Und ich kriege das, was ich gar nicht geerntet habe, und ich gebe etwas weiter. Ich könnte ja, also ein Olivenbauer könnte ja bestens leben von dem, was der Urgroßvater gemacht hat. Und auf das Scheißen, was der Papa gemacht hat. Und das ist das, was die Leute jetzt machen. Also der Papa,
Scheißen. Wenn es tatsächlich so stimmt, freudianisch, dass der erste Haufen Kot, den das Kind bewusst so in den Nachttopf setzt, den zeigt er der Mama und präsentiert ihm quasi der Mama als Geschenk, das erste Geschenk, das er da bieten kann, dann sind wir ja noch nicht einmal bei 14, sondern dann sind wir ja genau in dieser Phase, zumindest in der neuen Phase, weil diese alte Analogie Geld, Kot, dürften auch sehr viele Manager noch immer nicht verlassen haben.
Da habe ich auf einer Häuserwand gelesen, mit der schönen Unterschrift, das berühmte eingeringelte A, und darüber stand: Ihr scheiß analen Kapitalisten. Der hat was verstanden. Ja.
Aber ich glaube, dass das vergleichbar ist eben mit sozusagen einer Aktion, wenn ich rausgehe und ein Auto anzünde. Dann steht das da und das ist das erste Mal. Dann steht wieder Scheiß auf und ich weiß, ich kann eigentlich nichts damit tun. Ne? Aber alle anderen sehen es. Ja. Im Moment denke ich mir, das reicht. Aber natürlich bringt sich es ab dem Moment, wo der Scheißhaufen weggeräumt wird oder das Auto gelöscht wird, ist es schon weg.
Also das, ne? Sollte man nicht loben.
Nein.
Also wenn das Kind kommt und sagt Ciao, dann sagen alle, oh, alle tun ein bisschen die Nase rümpfen, aber alle sagen trotzdem, oh, das hast du aber toll gemacht.
Ja. Anstatt nämlich, lustigerweise, finde ich, sich darauf zu konzentrieren, zu loben, dass man scheißen kann. Ne?
Ja.
Also, dass man auch sozusagen überhaupt was machen kann, also dass man das System versteht, was beim Scheißen passiert. Mhm. Und so, das muss ja gar nicht bis dorthin kommen. Ne?
Den Akt loben, das Produkt verachten.
Ja. Also, und ich finde eben den Akt und die Systematik zu verstehen wesentlich wichtiger, als dass man dieses Endprodukt, das da rauskommt, sich anschaut. So wie du auch immer meinst, dass deine Arbeiten, deine Werke jetzt nicht in sich abgeschlossene Werke sind. Ne? Die dann jetzt einfach dastehen und dann geht man zum nächsten weiter, sondern sozusagen als, ja.
Das wäre anal, ne? Ja. Zu glauben. Ja. Also der Künstler, der sagt, jetzt ist mein Werk fertig, ist also auch noch in der analen Phase. Ja. Das ist, glaube ich, das ist vielleicht der Knackpunkt, weil sozusagen das Kind, das die erste Scheiße produziert, das Gefühl hat, ich habe das gemacht. Der reife Mensch hat den Verdauungsprozess begriffen,
ja,
und weiß, dass er gar nicht so viel dazu zu tun, also er weiß, dass er einen Teil dazu beigetragen hat, aber dass die Scheiße ein Produkt von einem riesen kontextuellen Geflecht von Dingen ist, und sozusagen der Akt des Verdauens ist sozusagen der Spannende. Die Scheiße selber ist nur Scheiße.
Wie alt ist man, wenn man Scheißeproduktion prinzipiell verweigert, weil ich jetzt im Zusammenhang mit meiner neu entflammten Liebe der Butterphysik ja ununterbrochen propagiere, die Butterphysik ist deswegen so wichtig, oder das Denken in butterphysischen Kategorien, weil es nichts produziert. Die Butterphysik ist dazu angetan, ein monströser Hirnschwurbel zu sein, irrsinnig komplex zu tun, aber am Ende einen Hassenfurz rauszulassen. Das gefällt mir so sehr, dass du keine Verwertungslogik erzeugen kannst damit.
Ja,
du kannst rechnen wie ein Viech, aber am Schluss hast du die Gleichung, Gott ist ein tangierender Punkt auf einer Geraden von 0 nach unendlich. Ja. Und alle so, super, ja. Na, dann gehen wir wieder über zur nächsten Wahrheit.
Also, was ist der Sinn des Lebens, 43?
Genau. Das ist doch wunderbar, dass man sich mit Fleiß Dingen widmet, von denen man weiß, dass ein anderer sie nicht vernutzen kann.
Ja.
Sie hörten live aus dem ORF-Funkhaus Radio Revolution Fraktal. Für den Inhalt verantwortlich hier im Studio Thomas Jelinek, Thomas Wagen-Sommerer, Ines Oman, Tina Mulia. Kutsago Kurosaki, Irrgassen, Max Hoffmann, Fritz Ostermeier, Hölb und Höb, Iris Julian und Lena Wicke, Engenheister, Harald Jokesch, Tanzbaby, David Kleindl, Auris Kurosaki, Human Sharifi, Sabine Simon, Luis Simones, Doris Ulich, Nicolas Gergot, Katja Kobold, Karin Kübelböck, Stefan Lutschinger, Corinna Milborn, Robert Miesig, Tobias Nöbauer, Ines Oman, Katharina Zagrawski, Julietta Rudig, Leopold Seiler, Jan Deck, Jean-Maria Tjagawa, Olga Sussmann, Anna Michalski, Anna Socek, Tobias Karl, Peter Koger, Simon Olipitz. Tonmeister im Studio RP9, Martin Leitner. Redaktion Elisabeth Zimmermann. Danke und gute Nacht, sagt Hans Kreuz. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man.